Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns normalerweise jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und zwar immer abwechselnd und so, dass der eine nie weiß, was der andere dem einen, was der eine dem anderen erzählt.
Korrekt, glaube ich.
Dieses Mal ist es aber anders, weil wir befinden uns mal wieder in einer Feedback-Folge. Das heißt, eine Folge, in der wir über Feedback sprechen.
Wir befinden uns in einer Feedback-Folge. Das ist so wie so ein Genie in a Bottle.
Ja.
Wie, da sind wir jetzt drin.
Ja. Wie so eine Zeitschleife. Ja. Wir gehen nicht weiter mit den Geschichten voran, sondern wir springen nochmal zurück zu den alten Geschichten.
Wir befinden uns jetzt also in einem Feedgag. Hast du schon erklärt, was wir da machen?
Feedgag Nummer 15. Und Feedgag bedeutet, wir sprechen über alte Folgen, wir sprechen über Post, die uns erreicht hat. Wir sprechen über alle hausmeisterlichen Dinge, die so anstehen. Also alle, die jetzt neu dazugekommen sind und sich erhoffen, dass wir jetzt eine Geschichte erzählen, weil jemand anderes ihnen erzählt hat, hey, hör mal Geschichten aus der Geschichte, da gibt's immer Geschichten. Diesmal nicht. Also diesmal geht's um Feedback.
Es ist tatsächlich, nach dem letzten Feedback hat uns ja einer geschrieben und hat gemeint so, ja, wir müssen das noch besser kennzeichnen, weil er hat uns empfohlen und jemand hat ist bei der Feedback-Folge gelandet. Und war dann so, was zum Teufel ist das? Ja. Was, das soll interessant sein? Ja, also dies hier ist eine Feedback-Folge, nicht für Einsteiger oder Einsteigerinnen gedacht.
Es ist halt also, einfach, ja, wir gönnen uns einfach alle 4, 6, 8 Wochen, je nachdem wann der nächste Feedback kommt, einfach ab und zu mal eine kleine Laberfolge.
Ja, genau. So ein bisschen Laberfolge mit hin und wieder auch ganz interessanten Dingen drin. Gut, wir haben ja Rubriken für diese Feedback-Folgen und üblicherweise haben wir die Review des Monats, wo wir Reviews vorlesen, die wir sehr nett oder lustig oder sonst wie finden. Danach kommt dann die Post-Rubrik, wo wir über vor allem Postkarten sprechen, die wir erhalten haben im Laufe der Wochen davor. Und jetzt werden wir das Ganze so ein bisschen vermischen. Unsere Review des Monats ist im Grunde die erste Karte, über die ich sprechen werde, die wir erhalten haben. Soll ich einfach?
Ja, mach mal, fang mal.
Bist du bereit dafür?
Ja.
Wir haben nämlich eine Karte von Michael erhalten. Michael, eigentlich aus Mainz. Er meldet sich aber mit dieser Karte, auf der auch ein Foto von ihm ist, aus dem Kreissaal. Ja. Er meldet sich aus dem Kreissaal. Dort ist nämlich seine Tochter auf die Welt gekommen und er hat auch so geschrieben, dass er dort auch eingeschlafen ist bei einer Folge und zwar lustigerweise bei einer Folge über eine Organisation, die niemals schläft.
Na, die Pinkertons.
Richtig, die Pinkerton-Folge hat er.
Sehr gut.
Also ich finde, das ist so auch quasi eine Review. Ja, man kann uns überall hören. Wir sind überall, denke ich, eine annehmbare Begleitung und auch zum Einschlafen, wissen wir ja, funktionieren wir auch hervorragend.
Naja.
Haben wir ja auch schon oft genug gehört.
Ich muss sagen, was mir da sehr gut gefällt, ist, dass wir offenbar gut funktionieren für Leute, um zu entspannen und um runterzukommen.
Ja. Ja.
Und das ist ja eh ein total schönes Kompliment.
Total. Also vielen Dank, Michael, und Gratulation, Michael und seiner Frau zur Tochter.
Ja, herzlichen Glückwunsch, genau.
Gut, dann machen wir gleich weiter mit der Postkategorie. Wir haben wieder eine gekriegt. Ich bin manchmal echt so erstaunt, weil dann schaue ich so in Podcasten. Sind wieder 2 Karten drin? Oder 3 oder so? Oder nach dem Wochenende dann mehr? Es ist außergewöhnlich. Ich freue mich immer so sehr. Also,
Sonst kriegst du wahrscheinlich wenig Post.
Sonst kriege ich wenig Post. wir haben von Anna und Phil eine Karte erhalten, inklusive einer gesamten Postkartensammlung. Die Karte selbst sieht nämlich aus Ohrdruf. Die Geschichte ist nämlich die, Anna und Phil haben Phils Geburtstag gefeiert und haben dann so einen Trip gemacht in die thüringische Heimat und sind über Lüneburg gefahren, das ja auch eine Station im Leben Bachs war, haben dann den Geburtstag in Mühlhausen gefeiert, ebenfalls eine Station, und sind dann nach Ohrdruf gekommen. Und genau in Ohrdruf haben sie dann die Folge über Bach, also GAG 443, gehört. Sie erklären übrigens in der Karte auch, woher der Name Ohrdruf kommt. Angeblich soll ein Mönch nämlich sein Ohr auf einen Stein gelegt haben. Und das Truff heißt eben so viel wie auf. Mhm. Ja. um dort eine Wasserquelle ausfindig zu machen.
Ah. Ja. Und hat es funktioniert?
Ohr drauf. Nachdem es so mythologisiert worden ist, gehe ich davon aus, dass es funktioniert hat. Ja. Weil wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte es wahrscheinlich niemand aufgeschrieben. Und sogar den Ort danach benannt.
Ja.
Irgendwann hat irgendjemand einmal beim Versuch, eine Wasserquelle zu finden, sein Ohr auf den Boden gelegt. Ja,
das fanden alle so witzig, dass sie das dann...
Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert hat. Wir haben auch einen Brief, beziehungsweise gleich ein kleines Paketlein erhalten von Katrin. Und Katrin ist Kuratorin im Volkskundemuseum in Wien, wo ja die Lena und ich übrigens geheiratet haben.
Mhm.
Ja. Und sie hat uns einen Brief geschrieben und auch gleich Literatur mitgeschickt. Spezifisch hat sie einmal Literatur zu Theresienstadt geschickt. Wir haben das ja in einer Folge gehabt. Da haben wir auch davon gesprochen, dass es ein KZ war, aber es war in Wirklichkeit ein Ghetto. Und es hat 2018 eine Ausstellung gegeben im Volkskundemuseum und da hat sie uns die entsprechende Literatur dazu geschickt. Und sie weist uns auch darauf hin, dass es momentan gerade eine virtuelle Ausstellung gibt im Volkskundemuseum, gesammelt um jeden Preis, die sich mit der NS-Provenienzforschung und Restitution befasst.
Mhm.
Ausstellung ist digital und kann online auch begutachtet werden. Ist deswegen wichtig, weil das Volkskundemuseum, das wird umgebaut und wird im September für 2 Jahre geschlossen.
Naja.
Also wer Volkskundemuseum in Wien genießen will, kann das auch über das Internet machen. Den Link zu dieser Ausstellung, den packen wir einfach auch in die Shownotes.
Sehr gut.
Reinhard aus Berlin, der ist Comiczeichner und der hat uns geschrieben, dass wir ihm mit unseren Geschichten auch immer die Arbeit versüßen. Arbeit, die ja manchmal recht einsam sein kann, wie er meint. Und er hat uns auch gleich eine seiner früheren Graphic Novels zugeschickt. Berliner Mythen heißt die, von Reinhard Kleist. Und da geht es um Berliner Mythen, die erzählt werden aus der Sicht eines türkischen Taxifahrers. Das ist hervorragend, ich habe schon gelesen.
Ja, fantastisch. Ich mag Graphic Novels ja total gerne, aber ich lese
Ich habe es auch schon in die Kiste gepackt, die dann in regelmäßigen Abständen zu dir geschickt wird. Ja, mit Dingen, die wir erhalten.
Sehr gut.
Und auch Lena, die uns aus Basel schreibt, ist Künstlerin. Also eigentlich ist sie Illustratorin und Grafikerin. Und sie hat uns was Außergewöhnliches auch geschickt. Sie hat uns illustriert quasi so als Wimmelbild. Ja? Und auf dem sieht man unterschiedliche Folgen, werden referenziert, also Paracelsus, die Giraffe Zaraffa, der Strohwelpeter und es kommt sogar der Trinkbecher des Langobardenkönigs vor aus Folge 1. Ja? Folgende Sache. Und du fragst dich jetzt sicher, wie sieht das aus?
Mhm.
Weil du hast es ja nicht gesehen. Ich schick's dir jetzt einfach. Ich habe es nämlich abfotografiert, damit du das auch sehen kannst. Und staunen. Moment. So.
Voll gut.
Sie hat dazu geschrieben, normalerweise, wenn sie jemanden zeichnet oder malt, dann quasi in Person, ja, dann sitzt diese Person, so wie es damals Christina von Dänemark gemacht hat, für den Hans Holbein, den Jüngeren. Aber nachdem das sehr nicht möglich war, hat sie es mit Fotos gemacht und dann dazu illustriert.
Die Giraffe knabbert an deinen Haaren.
Die Giraffe knabbert an meinen Haaren. Na, hervorragend. Also vielen Dank, Lena. Großartig, so ein Feedback. Und dann haben wir noch was anderes geschickt gekriegt, nämlich Kaffee. Weil Frieda und Simon, die importieren Kaffee und sie importieren ihn aus Mexiko. Und sie haben unsere Folge gehört zu Lady Six Sky, also der Maya-Herrscherin. Und der Kaffee, den sie importieren, der kommt nämlich von Angehörigen der Maya-Kultur. Die sich zusammengeschlossen haben zu einer zapatistischen Bewegung und sich dort natürlich vor allem auch auf die Maya-Kultur berufen. Und ich glaube, eben das ist ja auch was ein ganz wichtiger Aspekt, den ihr auch in der Folge rausgestrichen habt, dass es immer geheißen hat, ja, die Maya-Kultur ist untergangen. Ist sie eben nicht. Ja. Es gibt noch immer Nachkommen der Maya-Kultur und von solchen importieren Frieda und Simon den Kaffee.
Hat schon probiert?
Ich bin noch nicht dazu gekommen. Es ist noch nicht so lange her, dass es gekommen ist. Und ich bin ja momentan auch gerade nicht in meinem Headquarter in Wien. Deswegen kann es, aber wenn ich wieder zurück bin, wird ausprobiert.
Sehr gut.
Also vielen Dank, Frieda und Simon, hierfür. Kommen wir zu weiteren Postkarten. Elvira hat ein Wochenende in Florenz verbracht und hat uns diesbezüglich auch gleich eine schöne Karte mit was im Zentrum geschickt. Was ist die übliche Karte aus Florenz?
Wahrscheinlich die Kuppel des Doms, oder?
Richtig. Der Duomo. Ja. Und sie erwähnt aber auch in ihrer Folge die Pazzi-Verschwörung, weil die fand ja auch in Florenz statt.
Mhm.
Folge von dir. Bleiben wir gleich in Italien. Aus Rom haben wir eine Karte von Jutta erhalten. Und sie erwähnt dort die Folge über den Vatikan. Und ich glaube, sie meinte mit jene über Pius den IX., die ich gemacht habe, über die kurzlebige Römische Republik und eben diesen Papst. Melanie, eigentlich aus Frankfurt, schickt uns eine Karte aus Berlin. Und zwar aus dem Naturkundemuseum. Und du kannst dir jetzt natürlich schon denken, was auf der Karte zu sehen ist.
Der Giraffatitan Brankai.
Du weißt das schon auswendig.
Natürlich.
Du hast es nie vergessen. Ja. Folge 230 ist es, die Tendaguru-Expedition. Lustigerweise war sie nicht die einzige, die im Naturkundemuseum in Berlin war in den vergangenen Wochen. Martin und Familie waren dort nämlich auch und die Karte selbst ist nicht vom Naturkundemuseum, sondern vom Pariser Platz in Berlin. Und du weißt natürlich, wo der ist, oder?
Der Pariser Platz? Ja, ja, schon, aber...
Ist direkt vorm Brandenburger Tor.
Ah. Ach so,
das heißt,
ja.
Auf der Karte sieht man das Schild Pariser Platz, aber im Hintergrund ist natürlich das Brandenburger Tor.
Okay, ja.
Und weil wir gerade beim Brandenburger Tor sind, eine tatsächlich historische Postkarte haben wir auch vom Brandenburger Tor erhalten. Also nicht das Brandenburger Tor hat es uns nicht geschickt, aber auf der Karte ist das Brandenburger Tor zu erkennen. Und zwar ist sie ungefähr aus dem Jahr 1910. Haben wir gekriegt von Ajuvo, den du vielleicht kennst, als den, der den hervorragenden damals TM-Podcast macht.
Ja.
Ist lustig, weil die Karte ist vom Format her auch kleiner als die üblichen Postkarten, die man heute, also da erkennt man auch schon das Alter dran und ja, sehr schön. Wir sind jetzt also im Besitz einer historischen Postkarte des Brandenburger Tors.
Ist es auch ein Themenhinweis?
Ist kein Themenhinweis. Meinst du zur Geschichte der Postkarte?
Nee, im Text vielleicht. Ich weiß ja nicht, was Ajuvo geschrieben hat.
Ach so, hier keine. Also wenn Themenhinweise versteckt sind, dann erwähne ich das eh immer, aber ich kann dann natürlich nur sagen, Themenhinweis, weil ich ziehe die natürlich ein, gell?
Ja.
Sind dann, das ist mein, für die Bearbeitung der Post ist das meine, mein Lohn, ja, dass ich meine persönliche Liste möglicher Folgen auffüllen kann.
Ja, sehr gut.
Aus Dubrovnik hat uns eine Karte erreicht. Daniel und Nicolina waren dort auf einer Reise, die von Norddeutschland über die Schweiz dann bis nach Kroatien geführt hat. Und sie schreiben, wir haben sie dabei die ganze Zeit begleitet. Sie waren auch in Senj. Senj. Weißt du noch, was Senj ist?
Ja, weiß ich noch.
Also historisch betrachtet im Kontext unseres Podcasts.
War das meine Folge? Diese ganz frühe, die Rote Zora-Folge?
Richtig, genau. Sitz der Uskoken.
Ah, Uskoken, ja.
Genau, es ist lustig, weil sowohl die Folge über Dubrovnik als auch über die Uskoken ist so ziemliches Frühwerk. GRG 46 beziehungsweise GRG 27. Mit auf der Reise übrigens waren auch Emma und Jala, die Dackel dabei. Niklas schickt uns eine Postkarte, auf der das Titelblatt des Roten Helfers abgebildet ist und bezieht sich damit auch auf seine Lieblingsfolge, wie er schreibt. Und auf diesem Titelblatt sind zu erkennen Sacco und Vanzetti.
Ah, fantastisch.
Sacco und Vanzetti. Aha. Und es steht auch so drauf, die ganze Welt schreit, rettet Sacco und Vanzetti. Das ist GRG 394, falls du dich fragst, als du über Sacco und Vanzetti gesprochen hast. Jonathan und Rachel schicken uns eine Karte aus dem Bayerischen Haus der Geschichte. Und zwar schicken sie eine Karte der Proklamation der Bayerischen Republik. Da kennst du dich ja aus. Ich glaube, du hast da mal eine Folge gemacht, oder? Diese, nicht um die Bayerische Republik, aber um die Zeit, oder?
Es war eine Spezialfolge, da habe ich ein Interview gemacht mit dem Dr. Kögelmeier zum Thema Räterepublik in Bayern. Aber auch schon ewig her, muss schon bestimmt 5-6 Jahre her. Ja.
Und du erlaubst mir jetzt, dass ich einen schlechten Wortwitz mache, weil du Räterepublik gesagt hast.
Ja.
Was sie dort auch gesehen haben, waren Fahrräder.
sehr gut.
Weil in diesem Haus der Republik ist auch ein Hochrad zu sehen. Haus der Republik, Haus der Geschichte.
Sag mal, ist es das Haus der Bayerischen Geschichte?
Ein Hochrad. Ja.
Ah,
das ist ja Haus der Geschichte. Das ist ja in Regensburg.
Genau, ist in Regensburg, ja.
Genau. Sehr gut. Dort waren sie. Also ganz in deiner Nähe. Und dort steht eben auch ein Hochrad und dann haben sie sich natürlich auch gleich auf deine Folge bezogen, die du zur Geschichte des Fahrrads gemacht hast.
Ah, sehr gut. Ich muss mal wieder in die Ausstellung gehen. Ich war schon länger nicht mehr.
Ja, in dem Fall. Auf jeden Fall. Obwohl die, jetzt haben wir eh schon so viel verarbeitet im Podcast. Findest du dann dort noch Inspiration? Wir springen jetzt ein bisschen weiter weg von den üblichen europäischen Gefilden. Und zwar nach Asien. Aus dem alten Postamt in Saigon, Vietnam, schickt uns Andrea eine Karte. Und hier sind auch Hinweise zu Geschichten drauf, die ich natürlich jetzt schon auf meine Shortlist gepackt habe. Also eine davon ist schon auf meiner Shortlist, aber kann natürlich nicht sagen, was. Lustigerweise, auf der Karte ist abgebildet, also illustriert, so eine Skaterin, also mit einem Skateboard, aber in traditioneller Kleidung. Sehr cool. Ist nicht die einzige Karte, die wir aus Vietnam gekriegt haben. Tom und Bettina schicken uns eine Karte aus Hanoi. Ah. Auch hier gleich mit einem Themenhinweis versehen, den ich aber ja, für mich behalte und auf meine Liste gebe. Vielen Dank also für die Aufmerksamkeit aus Vietnam. Bleiben wir gleich in Asien. Aus Japan schickt uns jemand eine Karte, der sich Obaisch nennt. Obaisch, wie das Nilpferd, das ins viktorianische England kam. Und er oder sie erwähnt auch in dieser Karte mehrere Folgen, die in Japan stattgefunden haben oder Geschichten. Zum Beispiel Folge 323 über die Republik Ezo und natürlich auch Folge 223 über Ramen. Mhm. Und es ist lustig, weil ich habe nämlich dann nachgeschaut, was die Folgennummern sind. Und mir ist bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen, dass diese beiden Folgen über Japan genau 100 Folgen auseinander sind. Lustig auch übrigens, auf der Karte schreibt der lieber Daniel und lieber Richard auch auf Japanisch. Also Shinainaru Danielu und Shinainaru Richardo. Ja, ist lustig, weil es ist eine Kombination aus Kanji, also den Schriftzeichen, und Hiragana und Katakana, also den beiden sieben Schriften. Hiragana für die Endung des Kanji und Katakana für unsere Namen. Weil es gibt ja für unsere Namen keine eigene Kanji oder was in Hiragana. Mhm, ja. Wir Europäer sind. Ja, aber cool. Vielen Dank dafür. James war auf Klassenfahrt in Griechenland und schickt uns eine Karte, dass die griechische Göttin Demeter zeigt. Weißt du, für was Demeter zuständig ist?
Demeter ist wahrscheinlich für die Ernte oder so zuständig?
Quasi, ja, ist halt die Göttin vor allem der Fruchtbarkeit.
Ah, Fruchtbarkeit, okay.
Ja, aber deswegen sieht man sie auch oft auf Darstellungen eben mit so Weizen und daran hast du wahrscheinlich gedacht, gell?
Nee, ich habe gedacht wegen Demeter, weißt du, wegen dieser Firma.
Die sich, nehme ja. Ich mal an, nach ihr benannt.
Genau.
Was bei keiner Postrubrik fehlen darf, natürlich eine Postkarte der Vasa.
Oh ja.
Der Vasa. Magdalena und Wolfgang haben einen Kurztrip nach Schweden gemacht und haben im Zuge dessen natürlich auch das Vasa-Museum besucht. Und sie schreiben auch dazu, hoffentlich kommt die Karte auch mit einer schönen Briefmarke an. Briefmarke ist schön, 36 Kronen, rot und zeigt Königin Silvia von Schweden. Also die Ehefrau des Königs Karl des 16. Gustav. Lustig, weil rote Porträts von Monarchen scheinen momentan so ein bisschen en vogue zu sein. Gell? Hast du mitgekriegt, das erste royale Porträt vom britischen König?
Ah, stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, ja. An mir ist es im Augenwinkel ist es an mir vorbeigeflogen.
Ja, ist auch ganz in Rot. Ganz in Rot. Hat die Geister auch gespalten.
Ja. Aber
ich meine, es ist halt kein Hans Holbein der Jüngere, gell?
Was sonst? Ja. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, es muss ja, wenn es nicht spalten würde, dann wäre es auch, also ich finde, Kunst muss auch ein Stück weit aufrütteln. Weil wenn es was ist, was überhaupt nicht wehtut, dann ist es halt so reine Gebrauchskunst.
Ja, ja, natürlich. Und aber ich glaube darauf, also ich habe eine Kritik gelesen von einem britischen Kunstkritiker, der eben gemeint hat, dass es eben nicht gut sei, weil das Gesicht zum Beispiel ist einfach zu normal. Ja, also fast einfach wie so eine Übung, dass man jemanden so natürlich oder so, wie er tatsächlich immer dargestellt wird, auch darstellt. Mhm. Und der war auch nicht überzeugt von dem Schmetterling, der abgebildet ist, hat er irgendwie als peinlich und zu naheliegend empfunden. Also der, ich glaube, da schlägt er quasi in diese Kerbe, dass diese Kunst nicht aufrüttelnd genug ist.
Ah, okay, verstehe, ja.
Und deswegen andere natürlich, die es kritisiert haben, die haben dann gesagt, ja, viel zu rot und es schaut ja aus wie Blut und sonst wie.
Ne.
Aber ja, ist auch interessant. Also interessant auch, finde ich, gerade weil wir eben über royale Porträts gesprochen haben, nicht vor allzu langer Zeit, dann auch zu schauen, wie diese Tradition weitergeführt wird und wie es wahrscheinlich damals auch polarisiert hat.
Ja, ja.
Also als die Leute dann den Heinrich den Achten gesehen haben, wie er mit seinen breiten Schultern so dargestellt wird und sie gedacht haben, so breite Schultern hat er gar nicht. Ja, was ist denn da los? Aber naja.
Ja, oder bei der Christine haben sie gesagt, das ist viel zu dunkel.
Ja, viel zu
kann
dunkel.
Kann man gar nichts erkennen.
Und warum lächelt sie nicht?
Ja.
Wenn sie doch angeblich so schöne Grübchen hat, wenn sie lächelt. Weil wir gerade bei den Postkarten Evergreens waren, Duke Kahanamoku darf dort natürlich auch nicht fehlen.
Mhm.
Ja. Obwohl, um genau zu sein, die Karte, die wir von Philipp erhalten haben, die zeigt nicht dezidiert den Duke. Also die zeigt Surfer auf einer Welle, also es ist eine Grafik, also es ist keine Fotografie. Man könnte sich aber vorstellen, dass, also die Karte ist aus Waikiki, man könnte sich aber vorstellen, dass es eventuell der Duke ist, der hier als Vorbild gedient hat. Aus Lissabon haben wir im letzten Monat gleich zwei Karten erhalten. Und das Lustige ist, weil ich vorhin davon gesprochen habe, ich mache den Postkasten auf und schaue rein und da sind Karten drin. Beide Karten sind am selben Tag angekommen, sind aber von zwei unterschiedlichen Personen gewesen. Ja. Also die eine Karte ist von Eva, die gesagt hat, dass sie ihre Reise letzten November schon gebucht hat und kurz darauf kam dann die Folge, die ich zum Erdbeben in Lissabon gemacht habe, also sehr passend. Und die andere Karte ist von Mina und sie beschreibt sich selbst als Fangirl unseres Podcasts. War auch beim Here and Now Festival letztes Jahr, war dort auch die erste am Merch-Stand, hat sie geschrieben und sie hat beim Quiz auch gleich zwei Fragen gewusst als erste. Wäre, glaube ich, jetzt auch ein guter Moment darauf hinzuweisen, dass wir dieses Jahr auch wieder beim Here and Now Festival sein werden.
Oh ja, am 10. August 2024.
Richtig, 10. August.
Es gibt noch Karten und es gibt noch viele weitere Podcasts, die auch da sind. Also man muss nicht nur wegen uns kommen.
Ja, und ja, gibt noch Karten. Also wer kaufen will, Link dazu gibt es auf unserer Seite oder einfach auf hereandnowfestival.de gehen.
Und es wäre eine der wenigen Gelegenheiten in diesem Jahr, wer noch ein Buch hat und es gerne signiert haben möchte.
Ah, genau.
Ja. Es gibt nicht viele Gelegenheiten, wo wir dieses Jahr so zusammenkommen.
Genau.
Und das tun.
Also wer darauf Wert legt, Karte erwerben, Buch mitbringen und wir können es dann signieren.
Richtig.
Sehr gut.
Ein paar Bücher können wir auch mitnehmen, oder?
Ja, genau. Aber würde mich nicht darauf verlassen, weil die sind dann oft recht schnell weg.
Ja.
Weil wir wahrscheinlich nicht Hunderte mitschleppen werden.
Nicht mit dem Tourbus anreisen.
Na, diesmal nicht. Thomas und Alex waren in Galway, Irland. Und wie soll ich sagen, ich habe dieses Sujet gesehen und das hat bei mir, glaube ich, da so ein bisschen Fernweh ausgelöst. Weil es sind so unterschiedliche Dinge dort. Man sieht so ein Pub, man sieht so zwei Esel, die über eine Mauer gucken. Man sieht kleine Segelboote, die nah am Ufer ihre Arbeit tun. Und natürlich sieht man auch Schafe auf offenem Feld. Ja, und ich bin ja ein großer Fan von solchen Gegenden. Also bin ein bisschen neidisch. Die beiden merken übrigens auch an, dass wir sie begleitet haben beim Training für einen Halbmarathon.
Ah, sehr gut.
Ja, weil wir auch vorhin drüber gesprochen haben, unter welchen Umständen man uns hören kann. Auch beim Training für sowas.
Ich finde es gut, dass wir andere Leute motivieren zum Sport machen. Dann habe ich kein so schlechtes Gewissen, dass ich zu wenig mache.
Ja, genau. Das ist so ein gewisser Transfer hier, Transferleistung,
genau.
die stattfindet. Wir sind quasi auch sportlich
genau.
Dadurch, oder?
Ja, das ist wie so Sport gucken am Fernsehen. Wobei ich in dem Fall bin ich schon aktiver dabei, weil ich habe ja dann...
Ja, und ich glaube, wir können auch wahrscheinlich behaupten, dass wir beide jetzt einen Halbmarathon gelaufen sind.
Genau. Oder? Und das ist wahrscheinlich nicht der erste. Also ich vermute mal, wir sind auch schon einige Marathons gelaufen.
Ja, es kommt nachher noch eine Karte, da wirst du, es wird noch besser, was die sportliche Leistung angeht, die wir hier verbringen.
Kommt noch ein Triathlon?
Schauen wir mal.
Aus Hawaii?
Schauen wir mal. Zuerst noch Wilko. Wilko schickt uns eine Karte aus Halle, genauer dem Landesmuseum für Vorgeschichte. Und naja, das Sujet zeigt, was das an Hinweis ist. Ich lasse jetzt einfach grübeln. Ja, was das sein könnte.
Mhm.
Aber ja, das bleibt bei mir. Vielen Dank, Wilko, für diese Karte und den Hinweis. Johannes war in Alexandria und seine Karte kommt auch direkt aus der Bibliothek von Alexandria. Ui. Aber natürlich nicht aus der Antiken, sondern aus der aktuellen. Ja, ja. Sie haben ja dort eine neue gebaut, die auch, glaube ich, federführend ist, was die Archivierung des Internets angeht.
Ah.
Deswegen ist sie quasi wieder wie diese sagenumwobene riesige Bibliothek von Alexandria, nur halt jetzt mit digitalen Daten. Er weist auch noch darauf hin, dass er im Hotel, in dem er genächtigt hat, natürlich Ex-Benedict verspeist hat. Ja, ein Verweis auf meine Folge über das Delmonico's, wo ja angeblich die Ex-Benedict erfunden wurden. Andreas und Julia, die waren in Island auf der Karte abgebildet. So Felsen und Schafe und das Ganze beschrieben als Icelandic Rock and Wool. Ja, Icelandic Rock and Wool. Aber wird das nur nie lustig?
Nee.
Findest du auch lustig?
Nee.
Findest du nicht lustig?
Na, sag's nochmal, vielleicht muss ich es anlachen.
Das lassen wir jetzt genauso drin. Ich sag's nicht noch einmal. Dass alle merken, wie Reaktionen aus dir aus der Nase ziehen muss. Ja?
Lustigerweise funktioniert das ja auch andersrum. Ich habe auch schon manchmal bekommen ja so E-Mails so, Daniel hat wieder so einen guten Witz gemacht, Richard hat überhaupt nicht reagiert.
Ja, das sind, glaube ich, so ein bisschen die Limitierungen, wenn wir nur über Ton aufnehmen und uns nicht sehen.
Ja.
Weil normalerweise, weißt du, arbeiten da Blick und Ton zusammen, damit man auch merkt, dass das als Witz gedacht war oder dass das was halt lustig ist.
Mhm.
Aber naja, gut. Auf jeden Fall ist Lenny Rock'n'Bull. Ich finde es super lustig. Sie erwähnen in dieser Karte natürlich auch die Kabeljaukriege. Ist ja eine der wenigen Folgen, die wir gemacht haben, die in Island spielt. Bianca und Andreas, die habe ich schon mal erwähnt, sie und ihre Karte. Und zwar, als sie meine Folge über die Moriori gemacht haben. Die waren nämlich der Anstoß, dass sie diese Folge auch tatsächlich macht. Die haben unsere Karte aus Neuseeland geschickt. Die Karte selbst allerdings zeigt die Vögel von Neuseeland, von denen es auch einige gibt und über die ich auch ein bisschen in dieser Folge gesprochen habe, weil sie auch als Nahrung gedient haben für die Moriori. Isabella war auch in Neuseeland, hat dort aber vor allem die lokalen Museen besucht, auch eines zum Goldbergbau. Das heißt, die Karte ist deswegen auch vom Waihi Arts Center und Museum. Die Briefmarke übrigens ist eine Gedenkbriefmarke von Queen Elizabeth II.
Hm.
Ja, habe ich gedacht, interessiert dich vielleicht als Philatelist in der Runde. Aus Krakau schicken uns Luis, Aurelia und Magdalena eine Karte, nicht zuletzt, um dem Umstand entgegenzuwirken, den ich in einem anderen Feedback erwähnt habe, nämlich, dass wir bisher erst eine Karte aus Polen erhalten haben.
Oh, echt?
Ja. Jetzt sind es zwei. Hinweise schicken sie natürlich auch gleich mit, weil ich glaube, wir haben noch sehr wenig gemacht, das tatsächlich in Polen stattfindet. Habe ich immer natürlich eingenäht, diese Hinweise. Ein Novum ist auch die nächste Karte. Wir haben nämlich Feldpost erhalten.
Hui.
Feldpost von Gregor, der gerade in der Slowakei im Einsatz ist.
Mhm.
Und er weist auch darauf hin, dass die Slowakei erst einmal in einer Folge vorgekommen ist. Weißt du noch, in welcher Folge die Slowakei vorkommen ist?
Nee.
Es ist Folge 229, meine Folge über die Elisabeth Báthory. Die angebliche Blutgräfin.
Mhm, ja.
Und die Báthorys haben Land im Königreich Ungarn gehabt. Teile davon sind heutige Slowakei. Da ist schon mal vorkommen. Aber ja, müssen wir mal schauen, dass wir dort auch ein bisschen mehr abdecken noch. Cornelia hat uns einen Brief aus Offenburg geschrieben. Das ist auch ganz lustig. Sie hat uns nämlich auch gleich so eine Illustration von Pferden mitgeschickt. Sie ist nämlich Pferdetherapeutin. Und wurde durch unsere Folgen auch schon inspiriert für diverse Einheiten, die sie macht. Zum Beispiel bereitet sie jetzt gerade was vor, wo sie inspiriert wurde von der Giraffenfolge, die du gemacht hast, wo es um den Transport von Pferden geht. Ja, also ist auch ganz lustig, wo die Leute bei uns Inspiration finden oder wie sie bei uns Inspiration finden, auch für ihre Arbeit. Vom Kontinent Afrika haben wir auch wieder eine Karte erhalten, genauer aus Eswatini, dem ehemaligen Swasiland. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer kennen das ist ja aus einer Frühwerksfolge von uns, GRG 75.
Hm.
Da habe ich ja über den am längsten amtierenden Regenten überhaupt gesprochen, Subusa den Zweiten. Haben wir das schon mal aufgelöst eigentlich, welches die einzige Folge ist, die wir noch einmal aufgenommen haben?
Ich glaube schon, ja. Wir haben irgendwann mal drüber gesprochen.
Ja?
Ja.
Ja, das war eben diese Folge.
Ja.
Weil ich durchwegs den Namen falsch ausgesprochen habe.
Ja.
Und da haben wir uns gedacht, okay, einmal Namen falsch aussprechen, da kann man sagen, gut, naja. Aber das ist natürlich, wenn der Protagonist einer Folge ständig falsch ausgesprochen wird, das geht nicht. Also das ist genau jene Folge. Also vielen Dank dafür. Peter, und das ist jetzt zu Beginn quasi einer Liste an Karten, die wir erhalten haben vom Easter Hack.
Oh ja.
Des Chaos Computer Club.
Der dieses Mal ja in Regensburg stattgefunden hat.
Richtig, ja. Er schickt uns eine Karte, auf der Karte selber ist so ein Kaninchen zu sehen, das gerade so am Hacken ist. Also so wie oft Hacker dargestellt werden, ja, mit so Kapuze über dem Kopf am Keyboard. Eine weitere Karte vom Easter Hack auch eben sehr spezifisch mit Grüßen aus Regensburg, haben wir erhalten, auch mit einem Hacken-Kaninchen, allerdings ohne eine Signatur drauf. Also ich weiß nicht, wer uns das geschickt hat, aber ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen im Sinn des CCC. Man muss nicht alle Daten preisgeben. Und Litschi hat uns nicht nur eine Kollektion an diversen Chaos-Postkarten geschickt, sie hat uns im Zuge dessen auch, und das war um die Osterzeit rum, hat sie uns ein Osterpaket geschickt, das wahnsinnig gut war. Ja. Das habe ich dir ja mitgebracht, als wir uns in Berlin getroffen haben. Großartige Sachen dabei. Vielen Dank dafür. Wobei ich dann immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen kriege, wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer in solche Unkosten stürzen.
Oh, war das diese Zotter Collection?
Ja. Ja. Also vielen herzlichen Dank dafür. Aus Formentera schicken uns Patrick und Hanna eine Postkarte und sie erwähnen dabei auch eine Folge von dir, Daniel, und zwar über die Barbaresken-Staaten. GAG 160. Auf der Karte ist nämlich zu sehen, die Kirche St. Francesc Xavier. Ich kann es nicht, ich versuche es nicht einmal, es richtig auszusprechen, aber es ist die St. Francesc Xaver oder Xavier Kirche, die im Jahr 1726 als Wehrkirche zum Schutz vor eben diesen Barbaresken gebaut worden ist. Übrigens hat Formentera mal zum Königreich Mallorca gehört und sie schreiben auf dieser Karte auch, dass Hanna der Meinung war, wir hätten dieses Königreich schon einmal erwähnt, sie aber keine Folge gefunden haben, wo wir das getan haben. Und ich frage dich jetzt, Daniel, was glaubst du, in welcher Folge haben wir tatsächlich schon mal das Königreich Mallorca erwähnt?
Vielleicht ist es eine Verwechslung mit dem Königreich Korsika?
Nein. Mir ist es gleich eingefallen, weil ich glaube, ich habe damals, als ich drüber gesprochen habe, da haben wir über den König von Mallorca geredet.
Ach so.
Es ist tatsächlich Folge 104, Cressy oder Chronik eines Versagens. Es ist nämlich so, dass der König von Mallorca auf Seiten der Franzosen gekämpft hat, gegen die Engländer, und im Zuge dessen auch sein Leben verloren hat. Ja. Also da ist das Königreich von Mallorca schon einmal vorkommen. Folge 104. Bleiben wir gleich bei schönen Inseln. Aus Madeira hat uns eine Karte von Lena und Mattes erreicht. Sie waren auf Hochzeitsreise durch Portugal und haben im Zuge dessen an uns gedacht. Ist auch nicht schlecht, oder?
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, Gratulation. Und weil wir gerade in Portugal sind, Sebastian schickt uns eine Karte aus Santiago de Compostela. Das auf Deutsch, wie er schreibt, Sankt Jakob vom Sternenfeld heißt. Und dort hat sein portugiesischer Jakobsweg geendet. Und er hat in der Karte natürlich auch gleich einige Folgen referenziert, die damit zu tun haben. Zum Beispiel GAG 79, das Rolandslied, Folge, die ich gemacht habe. Dann lange Zeit war nichts, aber dann Folge 405, Bonifatius. Da kommt es auch vor. Und dann noch Folge 322, der portugiesische Seeweg. Das ist auch eine Folge gewesen, die du gemacht hast. Jan und Marlies, die waren in Albanien, dem Land des Skanderbegs, wie sie schreiben. Beide Folgen über Albanien hast du gemacht. Die zweite, die referenzieren sie auch. Sie schreiben dann nämlich, dass sie jetzt gleich mal Lotto spielen werden.
Sehr gut. Das war die zweite Folge und die dritte Folge, die kommt ja noch.
Stimmt, ja, das ist ja. Wir haben noch so ein paar offene Trilogien, gell?
Ja.
Bei mir steht ja auch noch eine aus.
Stimmt, ja, über den 100-jährigen Krieg.
Trilogie. Gut, wenn du und das jetzt so sagst, dann eben mehrere Trilogien stehen noch raus. Aber wir haben ja noch Zeit. Ja? Wir haben gesagt, wir machen das bis zur Pension. Da gibt es noch ein paar Wochen, wo wir dann die dritten Teile der Trilogien droppen können. Und last but not least, wir haben eine Karte aus Kopenhagen erhalten von Jenny. Und weil ich vorhin vom Marathon gesprochen habe, Jenny schreibt, dass sie uns im Ohr gehabt hat, als sie ihren ersten Marathon gelaufen ist.
Ah.
Ja. Also herzliche Gratulation. Wir waren offenbar bei Vorbereitungen für einen Halbmarathon dabei und im Ohr beim Lauf eines Marathons selbst.
Ja, währenddessen auch. Sind wir da gute Pacemaker oder reden wir zu langsam?
Wahrscheinlich nicht ganz schlecht, oder? Aber wahrscheinlich muss man, verdoppeln.
Ja.
Also so wie, keine Ahnung, nicht im Viervierteltakt laufen, sondern im Achteltakt oder so.
Ja. Ja. Oder wird es helfen, wenn wir ein bisschen rhythmischer sprechen, damit man die Schritte machen kann? So.
Nee, wenn wir so sprechen, wie du es gerade machtest, dann schaut es so aus, als wird irgendwie so ein Zombie laufen, ja, weil es keine flüssigen Bewegungen gibt. Also eher nicht. Okay. Ich glaube, es passt schon so, wie wir es machen.
Okay.
Also vielen herzlichen Dank wieder mal für eine Menge Post, die wir erhalten haben. Ist wirklich ja ein mittlerweile für mich schon so ein integraler Bestandteil dieses ganzen Feedback-Mechanismus.
Ja. Ja.
Weil es irgendwie so das Ganze noch viel greifbarer macht, auch so mit diesem Impact, den wir haben.
Ja, voll. Weil er in dem Fall wieder physisch zu uns zurückkommt. Also, weil wir senden ja nur so Funkwellen in den Äther. Mhm. Nicht einmal das, sondern es, es sind einfach Daten auf irgendwelchen Servern, die irgendwann in den Kopfhörern landen.
Da ist mir jetzt auch gerade eingefallen noch, weil ich von Impact gesprochen habe. Eine lustige Sache hat uns auch jemand auf Mastodon geschickt, also einen Link auch dazu. Es gibt eine Seite, auf der man schauen kann, wie oft Seiten aufgerufen wurden auf Wikipedia. Kann das dann auch mit dem Datum irgendwie so einstellen, dass man sieht, wie die Veränderungen ausschauen. Und der hat gesprochen von einem GAG-Effekt. Und man kann das auch wirklich beobachten, wenn wir über ein spezifisches Thema sprechen in einer Folge und uns dann anschauen, wie oft Seiten aufgerufen werden bei Wikipedia. Mhm. Dann sieht man hier, wie es dann so ausschlägt zu diesem spezifischen Thema, das wir gemacht haben. Ihr habt es dann auch überprüft bei Google Trends, also mit Suchbegriffen im deutschsprachigen Raum, in jenem Zeitraum, in dem die Folge veröffentlicht worden ist. Und da kann man es auch replizieren. Da gibt es auch. Also es funktioniert sogar bei Google. Der GAG-Effekt. Finde ich großartig. Gut. Dann gehen wir jetzt über zur zweiten Rubrik dieser Feedback-Folge, dem Feedback zu Folgen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben.
Ja, warte mal. Bevor wir dahin übergehen, habe ich einen Jingle vorbereitet.
Du hast einen Jingle vorbereitet.
Beziehungsweise nicht ich, du wirst es gleich hören.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Ja, hervorragend. Ist es als Antwort auf deine Cembalo-Liebe gemacht worden?
Also Dennis hat uns eine Orchesterversion unseres Jingles geschickt und ich habe mir erlaubt, noch Kreisky drunter zu legen.
Ah, hervorragend.
Und das ist jetzt die Version. Also falls jetzt also überwältigendes Feedback kommt, dass es so genial war, dass wir das öfter verwenden sollen, dann können wir es irgendwie einbauen. Aber ja, wie gefällt es dir denn?
Ich finde es sehr gut. Ich fühle mich versetzt in die Zeit von Bach. Ja. Das ist ja sehr, sehr barock, das Ganze.
Ja.
Sehr schön. Können wir auf jeden Fall, weil weißt du, wir haben ja dann später auch noch den Jingle für Podcast des Monats, den uns Matze vor einiger Zeit auch gemacht hat. So können wir im Feedback immer die unterschiedlichen Rubriken mit vorwiegend Cembalo-basierten Versionen unseres Jingles versehen.
Sehr gut.
Wie sind wir da hinkommen? Ja. Dass das Cembalo so eine wichtige Rolle hat in uns.
Unsere Sound-Signature ist einfach das Cembalo.
Ja.
Du musst es irgendwann akzeptieren.
Ich meine, er gibt natürlich auch Sinn, weil ich glaube, so in der Wahrnehmung der Menschen ist das Cembalo, steht halt immer für Geschichte, ja, weil es halt ein Instrument ist, das heutzutage kaum mehr verwendet wird.
Ja.
Und da fühlt man sich dann gleich zurückversetzt in der Zeit. Vor unserer Zeit.
Bevor wir anfangen, ich habe noch eine Sache. Mhm. Und zwar, es kam relativ viel Feedback zur Geschichte mit dem Rennen Paris-Brest-Paris.
Ja.
Und es haben uns schon einige Leute geschrieben, dass sie gerne mitfahren wollen würden. Und wir haben ja schon angekündigt, wir werden es unterstützen.
Aha.
Und ich habe mir Folgendes gedacht, Richard. Also wir haben ja schon gesagt, wir werden für die Leute, die mitmachen, denen werden wir natürlich Trikots sponsern.
Mhm.
Und wir sollten wahrscheinlich auch beim Start in Paris dabei sein, oder?
Beim Start in Paris?
Ja.
Ja, wann ist das?
Ich glaube,
im Kalender schauen.
2027, also es ist noch Zeit.
Okay, ich glaube, da habe ich noch nichts eingetragen.
Also es gibt noch 2 Jahre Zeit, das zu planen. Jetzt müssen wir nur irgendeinen Weg finden, um die Leute zu koordinieren, die da auch mitfahren wollen.
Das stimmt, ja. Wie machen wir das am besten?
Ich würde sagen, wir überlegen uns noch einen Weg. Bis dahin können uns einfach alle Leute schreiben, die ernsthaft Interesse daran haben. Dann sammeln wir das schon mal und zu gegebener Zeit werden wir uns dann irgendwie melden.
Sehr gut. Vielleicht eine bestimmte Betreffzeile, damit wir dann auch gleich erkennen und das richtig archivieren oder zusammenlegen können. Was soll im Betreff stehen?
Im Betreff steht Paris, Brest, Paris.
Paris, Brest, Paris. Sehr gut. Gut. Also, wer da tatsächlich ernsthaftes Interesse dran hat, ja, schickt uns ein Mail mit dieser Betreffzeile und quasi dem Einverständnis, dass alle jene, die uns das so schicken, miteinander verknüpft werden, damit man hier, ja, damit diese Verknüpfung auch tatsächlich stattfinden kann.
Genau. Wir kümmern uns dann um die Trikots und
okay. Also wir kümmern uns auch um die Trikots. Wir finanzieren sie nicht nur, sondern wir müssen sie dann auch designen und so weiter.
Ja, ja, schon, oder? Das muss schon irgendwie so ein GAG-Design
okay
sein.
Gut. Dann wissen wir zumindest, das ist unser erstes so richtiges Langzeitprojekt.
Ja, schon.
Ja. Also wir haben ein bisschen Zeit noch, aber weißt du, nee, es ist dann oft so, wenn man weiß, man hat so viel Zeit, plötzlich ist 2 Monate hin und ist nichts gemacht worden. Müssen wir uns jetzt schon so einen Workflow aufschreiben.
Ich dachte auch, es wäre cool.
Mit Milestones.
Genau. Ich dachte auch, es wäre irgendwie cool, wenn wir bei der Ankunft dann in Paris wären, wenn die Leute dann ankommen. Aha. Aber ich glaube, es kommen ja nicht alle gleichzeitig in Paris an. Das heißt, es ist wahrscheinlich besser, mit dem Start zu beginnen, weil das sind dann alle in Paris.
Mhm.
Wahrscheinlich. Wir werden schauen. Aber irgend sowas, glaube ich, kriegen wir hin.
Gut. Dann beginnen wir jetzt tatsächlich mit dem Feedback zu den Folgen und wenn mich nicht alles täuscht, was im letzten Feedback dann schon nicht mehr besprochen wurde, ist deine Folge zum echt Kölnischwasser gewesen.
Genau, da hatten wir dann schon aufgenommen und das war ja auch eine Folge, wo wir uns mal wieder gegenüber gesessen sind und damit ich dir das Eau de Cologne auch geben kann.
Ja, hab schon einige Male verwendet.
Ja? Ja. Hast du es, trägt das ab und zu?
Ja, sehr gern. Ja. Ich meine, es ist keine große Flasche, das heißt, ich muss sparsam damit umgehen.
Ja.
Ja. Aber ja, habe schon getragen und gute Reaktionen erhalten.
Sehr gut.
Also von meiner Frau.
Hast Komplimente bekommen?
Weil die einzige ist, die so nah an mich rankommt, dass sie auch tatsächlich, oder die auch dann in einer Position ist, mir Komplimente zu meinem Duft zu geben.
Ja. Sehr gut. Also wir haben Feedback bekommen von Willem Fromm, den du vielleicht kennst, und zwar vom History of Cologne Podcast, also vom eine Geschichte der Stadt Köln. Ein sehr empfehlenswerter Podcast für alle, die sich für Köln interessieren. Und er schreibt, wie einige, dass der Name des Platzes nicht Appelhof, sondern Appellhofplatz ist.
Ja. Yeah. Ich glaube, das haben wir ja, das ist quasi so ein Emergency-Feedback, das wir am Anfang der nächsten Folge auch erwähnt haben, oder?
Wobei er auch meinte, es könnte auch Appel, also ich meine, es könnte auch so dialektal der Appel sein. Also es liegt jetzt auch nicht so ganz fern. Aber er schreibt, das erinnert an die Tradition des Appellationsgerichtes.
Ja.
Und also da hat man appelliert und deshalb hat es nichts mit dem Apfel zu tun.
Einspruch erhoben gegen ein Urteil.
Genau. Also so viel zur Folge zum echt Kölnisch Wasser.
Gut, jetzt ist es nicht ganz in der Reihenfolge, aber ich habe auch noch Feedback erhalten zu Alexandra David Neel, GRG 445.
Ja.
Carsten zum Beispiel schreibt auf unserem Blog, dass es ein Kartenspiel gibt, das heißt Carta Ventura Lasa. Und auf diesem Spiel, da begibt man sich auf die Spuren von Alexandra David Neel.
Ah, sehr gut.
Also man kann ihre Reisen auch spielerisch nachvollziehen dann. In einem Mail fragt Thorsten was ganz Interessantes, und zwar in Bezug auf die vielen Briefe, die sie geschrieben hat, beziehungsweise spreche er auch davon, dass sie in ständigem Austausch mit Muschi, ihrem Ehemann, war und auch sonst recht viel korrespondiert hat. Und er stellt die berechtigte Frage, wie hat das überhaupt funktioniert? Die war ja ständig unterwegs und am anderen Ende der Welt quasi, und wie werden da Briefe zugestellt oder wie ist sie zu diesen Briefen kommen?
Ja.
Und es ist also, die meisten Orte, an denen sie war, die haben Briefe empfangen können. Es hat halt ein bisschen länger gedauert und sie war ja auch, es hatte einige Stationen auch gegeben, an denen war sie lange Zeit, da war sie jahrelang auch. Und außerdem, wir dürfen auch nicht vergessen, in Indien waren natürlich die Briten und die haben ja ein recht robustes Postsystem gehabt.
Ja.
Das heißt, da hast du ja auch schon in einer Folge drüber gesprochen, auch über die erste Briefmarke etc. Allerdings ist es auch natürlich so gewesen, dass angesichts der diversen Konflikte, zum Beispiel auch, wenn es ja auch Erster Weltkrieg gewesen, als sie dort war, dass sie da nicht so an das übliche Postgeheimnis gebunden war.
Ja.
Also in einem Brief zum Beispiel warnt Alexandra ihren Mann, dass er ja nicht Tibet in einem Brief erwähnt, weil die Zensoren, die Briefe öffnen, um zu schauen, was da geschrieben wird, vor allem auch während des Ersten Weltkriegs, dass die ihr den Brief dann halt nicht aushändigt. Oder sie eventuell auch noch größere Probleme kriegen könnte. Ja.
Es war ohnehin wahrscheinlich so, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass alle Briefe auch ankommen oder dass sie auch alle...
Ja, wahrscheinlich sind auch welche verloren gegangen, ja. Was man halt nicht wirklich weiß, weil sie verloren gegangen sind.
Naja.
Also es kann gut sein. Aber ja, es ist auf jeden Fall umständlicher gewesen, nehme ich an, einen Brief an Alexander David Ney zu schicken, als zum Beispiel
also
einfach so ein... Also an uns. Ja, uns erreichen die Postkarten eigentlich immer. Da fällt mir auch ein, eine Postkarte, ich weiß nicht mehr genau, welches war, da habe ich auf den Stempel geschaut, die ist im Februar verschickt worden, die haben wir dann im April gekriegt. Also manchmal dauern Dinge ein bisschen länger, aber sie kommen an.
Ja.
Und so war es wohl auch bei Alexandra David Neel. Anna weist mich in einem E-Mail darauf hin, dass es zu Alexandra David Neel auch schon mal eine Es war einmal Folge gab.
Hm.
Und zwar aus dem Jahr 1998. Es ist Episode 26, Staffel 6.
Sehr gut.
Und schließlich noch Paul. Paul schreibt, dass ihm lustigerweise Alexandra David Neel gerade untergekommen ist, kurz bevor die Folge gehört oder kurz danach, und zwar in einem Buch namens Atmen, in der deutschen Übersetzung vom Journalisten James Nestor, wo es um Atemtechniken und Atmen an sich geht. Und der erwähnt nämlich dort, dass David Neel die sogenannte Tummo-Atemtechnik nach Europa gebracht hat. Wer es nicht kennt, Tummo kommt aus dem tibetischen Buddhismus und ist eine Meditationstechnik, anhand derer man seine Körpertemperatur erhöhen kann.
Hm.
Was natürlich in solchen Gefilden recht sinnvoll sein kann. Und vielleicht hast du schon mal gehört von Wim Hof.
Nee.
Wim Hof. Er ist ein Niederländer, so ein Eisbadeguru.
Mhm.
Und der hat anhand dieser Technik schon einige Rekorde im Eisbaden gebrochen.
Okay.
Ja, also war über eine Stunde in so ein Eiswasser sitzt.
Und das geht über die Atemtechnik?
Das geht über die Atemtechnik. Ich habe ein bisschen nachgelesen, nicht viel, aber anscheinend ist es wissenschaftlich schon bewiesen, dass es funktioniert. Also, dass tatsächlich die Körpertemperatur dadurch erhöht werden kann.
Interessant.
Ja. Tummo Atemtechnik. Gut. Das war's mit Feedback zu Alexandra David Neel. Ich springe am besten gleich weiter zu GRG 447. Christina, Hans und Heinrich. Meine Geschichte über das Porträt der Christina von Dänemark, durchgeführt von Hans Holbein dem Jüngeren im Auftrag von Heinrich dem Achten. Und zwei Dinge hier. Wir wurden von Lena auf unserem Blog und Marina per Mail darauf hingewiesen, dass es ein Musical gibt. Und zwar heißt es Six, also Sex, in dem es um die sechs Frauen Heinrichs des Achten geht.
Ah, okay. Ja.
Und zumindest bei Marina, das hat sie so geschrieben, hat unsere Folge dann, weil sie hat dieses Musical vor einiger Zeit gemeinsam mit Freundinnen besucht und war ein schöner Abend und so weiter, aber sie hat manche Dinge im Musical haben für sie halt wenig Sinn ergeben und nach unserer Geschichte hat sie jetzt so einige Aha-Momente gehabt, ja, wo sie diese Sachen aus dem Musical besser einordnen hat können, was auch schön ist. Und Jakob erwähnt in einem Mail an uns auch eine Romantrilogie, und zwar von Hilary Mantel, die zu Recht hoch gelobt ist, weil es hervorragende Historical Fiction ist. Und da gibt es nämlich auch einen Roman, der heißt Wolf Hall, und da geht es eben vorrangig um Heinrich, um Thomas Morus, über den ich ja gesprochen habe, und um Thomas Cromwell. Ja. Mantel übrigens, er ist ja vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Im September 2022, aber hat uns eben vor allem auch diese Romantrilogie hinterlassen. Und die lohnt sich auf jeden Fall. Also wer historische Fiktion zu schätzen weiß, der weiß, die ist auf jeden Fall zu schätzen.
Na, sehr gut.
Das war's mit Feedback zu Christina, Hans und Heinrich.
Das war dann Folge 447.
Mhm.
Dann mache ich mal weiter mit Folge 448, da ging es um die Phenolverschwörung.
Mhm.
Und wir reden ja auch über Shellac, also dieses Material, aus dem Schallplatten gemacht wurden und das ja aus dem Läuse-Code besteht.
Mhm.
Und wir rätseln so ein bisschen, dass ja Shellac heutzutage keine Rolle mehr spielt. Einen Anwendungsfall haben uns einige Leute geschickt, nämlich man hat es für so Schokodragees verwendet.
Mhm.
Bis letztes Jahr wurde das verwendet, um, die wurden so überzogen damit, und dann haben die so ein bisschen geglänzt und dann sind die nicht so aneinander geklebt.
Ja, ja. Für den Speckapfel-Look.
Genau. Unter anderem Melli hat uns das geschickt. Aber 2023 hat diese Firma, ein relativ großer Konzern, dann gesagt, dass sie das nicht mehr machen, weil es da wohl zu Protesten kam.
Mhm. Gut. Also kein Läusecode mehr auf den Schoko-Tragees.
Genau.
The end of an era.
Und dann habe ich noch Feedback bekommen zum Thema Explosionen, weil da ging es ja um einige Explosionen in der Folge, weil sich aus Phenol auch Pikrinsäure herstellen lässt. Mhm. Interessanterweise, Richard, bekomme ich jetzt inzwischen auch E-Mails, die mich anschreiben mit "Wertester Daniel".
Ja, zu Recht.
Woher kommt das echt?
Ja. Ich habe übrigens dieses, weil ich vorhin über die japanische Anrede gesprochen habe, die auf der Postkarte aus Japan war. Das kann lieber Daniel oder lieber Richard heißen, es kann aber auch werter Daniel oder werter Richard heißen.
Ja. Ah, okay.
Also, ja. Ich meine, ich finde es richtig. Ich finde es nur gut und richtig, dass du als wertester Daniel bezeichnet wirst.
Und zwar schreibt Marco, nicht nur wertester Daniel, sondern er schreibt von einer Explosion, die noch größer war als die Halifax-Explosion, wo dieses Munitionsschiff Mont Blanc explodiert ist. Und zwar im Berner Oberland gab es in Kandergrund 1947 eine Explosion, die wohl ein bisschen größer war. Es ist nämlich so, dass man Munitionslager errichtet hat in den Bergen. Und da kam es zu einer Explosion, die, wenn man sie in TNT-Äquivalenten umrechnet, ein bisschen kleiner war. Also die Explosion hier im Berner Oberland war wohl ein bisschen größer. Und interessanterweise ist es aber so, dass da noch so viele Rückstände jetzt im Berg sind, dass man das ab 2031 nochmal komplett sanieren muss. Also es ist ein irrsinniger Aufwand, den man da betreibt, aber natürlich auch in Folge dieser Explosion.
Ja, 2031. Das ist eine längere Planung als unsere Paris-Brest-Paris-Planung.
Bisschen länger, ja.
Ja.
Schauen wir mal, ob bis dahin schon jemand auf dem Mond war.
Die Mondgeschichte. Ja, schauen wir mal. Was erwartest du eigentlich davon, wenn dann tatsächlich jemand auf dem Mond war?
Naja, dann kann ich auf den Mond schauen und sagen, schau mal, da ist jetzt ein Mensch, der steht da.
Schau, wir waren ja mit so einem Universitätsprojekt auch schon mal im Weltall, erinnerst du dich?
Ja.
Ich meine, der nächste Schritt wäre, dass jemand unser Logo mit auf den Mond nimmt.
Oh, das wäre es natürlich.
Das wäre es natürlich, gell.
Ja. Das wäre der nächste Schritt.
Also, wer Kontakte hat.
Oh, jetzt bringst du mich auf Ideen.
Gut, ich spüre den Größenwahn, wie er langsam Überhand nimmt. Ja.
Ich sage immer so, das NASA-Logo ist ja schön. Aber man könnte es ja auch überkleben.
Man könnte es überkleben, wäre wahrscheinlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber alles ist möglich.
Na, aber tatsächlich, Alexander Gerst war ja vor einigen Jahren auf der ISS und er ist Ehrensenator der Universität Hamburg und zu dem Zeitpunkt habe ich da noch für die Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und da gab es den Plan, dass er eine Uni-Hamburg-Fahne mit ins All nimmt und dann ein Video dort macht. Und ich erinnere mich noch an die Auflagen, die es da gab für diese Fahne, die waren echt irrsinnig. Also das war halt, was die aus welchen Materialien und wie und welche Größen und so. Das war wirklich so eine seitenlange Auflistung, was diese Fahne und wie die sein muss.
Na gut, nachdem wir ohnehin jetzt schon so Radtrikots designen und herstellen lassen müssen, können wir auch gleich so eine alltaugliche Fahne herstellen.
Ja, sehr gut.
Gut, ja, ist gut, Projekte im Auge zu haben, ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht das Einfachste, aber könnte gehen.
Ja, sehr gut.
Könnte gehen. Sehr gut. War's das mit Phenol-Feedback von dir?
Ja, okay. Genau. Das war's, dann würde ich sagen, Richard 449.
Genau, die Wiederentdeckung der Moriori. Jessica schreibt mir ein Mail und sie weist darauf hin, dass sie zum ersten Mal von den Moriori in einem Nebensatz in einem anderen Podcast gehört hat, nämlich bei History Sexy, der von niemand Geringerem als Emma Southern gemacht wird, der schon zweimal bei uns im Podcast zu Gast war. Aber sie weist mich auch auf etwas noch viel Wichtigeres hin. Ein bisschen fehlende Kontextualisierung in dieser Folge. Was ich nämlich in dieser Folge nicht getan habe, ich habe nicht erklärt, weshalb die Moriori vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts diesen schlechten Ruf erhalten haben und sich so viele Mythen um sie gerankt haben, die dann auch ihren Weg in Schulbücher gefunden haben. Der Grund dafür war nämlich tatsächlich, dass sie als eine Art Rechtfertigung der Kolonisierung durch die Briten herangezogen wurden. Also quasi, die Maori haben das mit den Moriori gemacht, wohl auch, weil sie nicht einmal richtige Polyneser waren, was auch nicht gestimmt hat. Also ist das, was wir mit den Maori im Zug der Kolonisierung Neuseelands gemacht haben, nichts anderes und deswegen auch nicht so schlimm. Mhm. Ja. Also das war so der Gedankengang hinter dieser verzerrten Darstellung und dann eben auch Wahrnehmung der Moriori im 20. Jahrhundert und soll dann eben auch mit diesem Act, der 2021 verabschiedet wurde, richtiggestellt werden. Deswegen ist zum Beispiel in diesem Dokument auch die korrekte Geschichte der Moriori noch einmal zusammengefasst, damit das auch ganz klar ist. Niklas hat mir auch einmal geschrieben und hat mich auf ein Projekt hingewiesen, bei dem versucht wird, die Musik der Moriori zu rekonstruieren, was ja nicht ganz einfach ist, weil es ja wenige Nachfahrinnen und Nachfahren gibt und vor allem, weil es ja dann auch diese Vermischung zwischen Moriori und Maori im Zuge des 19. und 20. Jahrhunderts gegeben hat. Es gibt aber ein Album, das heißt Rongo Moriori vom Hokuteri Moriori Trust. Und die ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen anzuhören.
Ja. Sehr gut.
Also dieses Album. Es ist keine reine Rekonstruktion dessen, von dem man denkt, dass es die Musik ist, die von den Moriori gemacht worden ist, sondern es ist so ein bisschen eine Neuinterpretation, also auch mit Texten auf Englisch und Moriori. Und dann habe ich noch ein Mail erhalten von Torge, der selbst einen Podcast namens Faraway Neuseeland betreibt und der hat zu den Europäern in Neuseeland noch was zu sagen, weil ihr ja anfangs drüber gesprochen habt, dass eben bis die Chatham sich verirrt zu den Chathams, dass da seit ungefähr 150 Jahren schon Europäer in Aotearoa waren. Er schreibt, Abel Tasman hat zwar 1642 Neuseeland entdeckt, er ging aufgrund eines blutigen Zwischenfalls allerdings nicht an Land. Die Maori haben ihn mit einer Kriegsmelodie auf Muschelhörnern begrüßt und Abel Tasman dachte, oh, die spielen Musik für uns, lasst uns mit Trompeten antworten und hat somit, ohne es zu wissen, den Krieg erklärt, was dazu führte, dass A, vier seiner Männer getötet wurden und B, er der Bucht den Namen Murderer's Bay, heute heißt es Golden Bay, gab. Mhm. Es hat dann bis 1769 gedauert, bis mit James Cook wieder ein Europäer nach Neuseeland kam. Das heißt, quasi entdeckt worden von Tasman und dann lange Zeit nichts mehr, weil er, ohne es zu wissen, einen Krieg ausgelöst hat. Mhm. Und zu guter Letzt noch. Wir haben ja in dieser Folge darüber gesprochen, wie schwierig ist es eigentlich, dorthin zu kommen, weil wir ja dort einfach ein Hörer- und Hörerinnen-Treffen machen könnten.
Oh ja,
Dirk hat nachgeschaut und er hat gesagt, man kommt von Auckland und von Wellington zu den Chathams. Mhm. Von Wellington aus mit dem Flugzeug sind es knapp 2 Stunden hin und ungefähr 3 Stunden zurück.
Ah, das geht ja.
Also es ist möglich. Es ist möglich. Aber ja, schon viel Aufwand und viel CO2. Das ja. Hier in die Atmosphäre geblasen werden muss, damit wir Treffen machen können. Also vielleicht machen wir es an einem für uns ökologisch sinnvolleren Ort.
Es ist vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so. Naja, dann, aber das wäre natürlich auch, wir können so einen Ort suchen. Gibt es vielleicht ein Lokal, das Chatham heißt? Hier irgendwo in der Nähe?
Sicher irgendwo.
Und dann gehen wir einfach, machen wir das so.
In der Nähe halt irgendwo in Großbritannien wird es sicher eines geben. Ja. Aber wie gesagt, arm an möglichen Treffpunkten sind wir ja nicht gerade.
Ja,
also, es gibt ja genug. Ich meine, Paris zum Beispiel, ja, rankt jetzt eigentlich ziemlich hoch, nachdem du hier jetzt schon Pläne gemacht hast. Ja. Gut, bin durch mit Feedback zu den Moriori.
Dann würde ich sagen, dann mache ich weiter mit dem Feedback zur Folge 450 zu Tudor und dem Eishandel.
Mhm.
Kannst du dich an die Biergärten erinnern?
Ja, ja. Kann ich mich an die Biergärten erinnern. Ist einer meiner Lieblings-Fun-Facts, habe ich jetzt schon dreimal erzählt.
Und weißt du, was ein Biergarten noch auszeichnet, außer dass Kastanien obendrauf sind?
Ja, dass halt Bier ausgeschenkt wird, ja.
Ja, dass Bier ausgeschenkt wird, aber in einem echten Biergarten darfst du dein Essen selber mitbringen.
Ah, schau an.
Und das ist eine Tradition, die kommt aus dem 19. Jahrhundert. Es ist nämlich so, das ist nämlich was ich auch schon wusste oder was ich auch aus meiner Jugend oder so kenne, dass man eben so seinen Salat mitbringt und kauft dann dort das Bier im Biergarten. Und es kommt daher, dass es zunächst mal den Brauereien nämlich verboten war, das Bier direkt zu verkaufen, um den Gaststätten keine Konkurrenz zu machen. Das hat man dann um 1800 aufgeweicht und hat eben dann diese Biergärten erlaubt. Dann gab es eben diese Biergärten. Aber die Geschäfte und Lokale, die in der Umgebung, die haben gesagt, naja, aber dann kommen die Leute nicht mehr zu uns zum Konsumieren, zum Essen. Und deshalb hat dann eben Maximilian I. das Gesetz erlassen, dass Brauereien zwar Bier, aber keine Speisen mit Ausnahme von Brot verkaufen dürfen.
Ah.
Und daher kommt dann die Tradition des Biergärten heute, dass du da eben, also in einem echten Biergarten kannst du quasi dein Essen selber mitbringen.
Mhm.
Ich war neulich, ich bin ja gerade im Urlaub und wir sind da auch durch Oberbayern gefahren und waren dann in so einem kleinen Biergarten und da war es auch tatsächlich so, da gab es so einen Bereich, da wurde man bedient, also das war so abgetrennt und der normale Biergartenbetrieb, da war Selbstbedienung und man konnte aber eben auch selber seine Sachen mitbringen.
Ich meine, das habe ich auf eine Art und Weise auch schon in München gesehen mit diesem, am Viktualienmarkt, glaube ich. Da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Bereiche. Ja, also da gibt es ja auch die Bereiche, wo man bedient wird und die für Selbstbedienung. Und das ist wahrscheinlich traditionellerweise der gewesen, wo man auch sein eigenes Essen mitbringen
kann. Ja. Und Florian weist uns darauf hin, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, über die Kastanienbäume, denen geht es nämlich nicht so gut.
Denen geht es nicht gut?
Die werden wahrscheinlich alle, also wenn es so weitergeht, wird es bald keine Kastanienbäume mehr geben.
Ah, da gibt es irgend so einen Schädling, gell, der sie auffrisst.
Genau, Florian schreibt nämlich, dass die Rosskastanie wegen der Trockenheit in den Städten ist der Baum so geschwächt, dass die Kastanienminiermotte, die sich ausbreitet und diesen Bäumen so stark zusetzt, dass die dem nicht standhalten können.
Oh je, ja, das ist schlecht. Also nicht nur für die Biergärten, aber auch grundsätzlich.
Oder? Ja, die Kastanien sind schon sehr typische, also auch sehr, sehr schöne Bäume.
Da gibt es auch nichts, dem entgegenzuwirken.
Ich glaube nicht so weit.
Aha.
Ich glaube, irgendwann habe ich mal in Hamburg auch eine Statistik gelesen, dass wenn es so weitergeht, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, in 15 Jahren in der ganzen Stadt keine Kastanien mehr. Dann gibt es noch eine Sache zum Thema Aussprache. Ich spreche von einem Krater. Also der Krater, das ist das Gefäß, wo man im antiken Griechenland den Wein kühlen konnte. Aber es ist natürlich nicht der Krater, es ist der Krater. Also man betont das E, der Krater.
Ja. Yeah. Ja, gut. Der Krater. Sehr gut.
Dann noch eine Sache zu den Brauereien. Ich erwähne ja das untergärige Bier, dass das also die niedrigeren Temperaturen notwendig gemacht hat. Aber ich sage das eben nur zur Lagerung. Aber es ist so, es ist eigentlich beim Brauen noch viel wichtiger. Lars schreibt nämlich, der Hauptunterschied oder einer der Hauptunterschiede zwischen obergärigem und untergärigem Bier ist die Gärtemperatur. Die obergärige Hefe, die mag so um die 20 Grad und die untergärige eher kalt um die 9 Grad. Also man hätte das ohne das Eis dann eben auch gar nicht in warmen Monaten überhaupt brauen können. Und deshalb gab es auch teilweise tatsächlich ein Sommerbrauverbot für bestimmte Biere.
Okay, ist heute nicht mehr relevant, oder?
Genau, also heute ist nicht mehr relevant.
Den Möglichkeiten.
Genau. Ja. Und Nils, das ist auch sehr spannend, Nils schickt mir nämlich, weil er macht nämlich Führungen durch einen Braukeller und der ist wirklich extrem beeindruckend, der hat da Fotos so geschickt, weil der hat 3 Stockwerke und ist wohl also einer der größten Eiskeller, die es so gibt und konnte 770 Kubikmeter Eis fassen. Das ist riesig und er sagt eben auch, und das ist lustig, hast du den Film Frozen gesehen, dieses
nein.
Disney-Ding?
Ja, ich weiß auch, wie er ausschaut, deswegen haben wir ihn auch nicht angeschaut.
Ich muss mir die Lieder ab und zu anhören.
Ja.
Entscheidend ist aber, dass da ganz am Anfang kommt eine Szene vor, wo man Menschen bei der Eisernte sieht. Also wer mal die Eisernte in Comicform sehen will, der muss sich den ersten Teil von Frozen am Anfang anschauen.
Ah, sehr gut. Ja, ist ja auch ein ziemliches Phänomen, gell?
Ja.
Dieser Film.
Eines, das ich auch ehrlich gesagt, also gut, naja.
Wolltest du sagen, du verstehst das nicht?
Ich verstehe es nicht, nee, aber...
Du bist halt auch gar Kind, gell?
Ja, aber hast du dir, also ich habe ja teilweise mal in den Film reingeguckt und dass Kinder so begeistert sind von dem Film, kann ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, weil der ist sehr, sehr düster eigentlich. Das ist nicht so
Kinder
fröhlich.
Ja, auch düstere Dinge.
Ja.
Also das würde mir jetzt gar nicht so wundern. Ich glaube, Kinder sind ja, wollen ja nicht immer nur nette und hübsche und sonst wie, sondern die sind ja auch fasziniert von anderen Dingen, die... auch so ein bisschen sie gruseln könnten, zum Beispiel.
Ja, ich glaube...
Also gruseln ist ja was, das man als Kind auch mag.
Naja, ich glaube, es ist aber vor allem so dieses Prinzessinnen-Ding. Also weil dieses An- und...
Also es muss mehrere Aspekte geben, weil es eben wirklich so ein Phänomen ist, oder? Naja. Weil es ja auch wirklich... Ja, ich meine, wie alt ist der Film mittlerweile?
Ja, es gibt ja schon
und ist ja
mehrere, glaube ich, oder?
Gibt schon drei, aber basiert halt, fußt halt alles auf diesem ursprünglichen Film. Und naja. Ich glaube, da muss schon mehrere Dinge abdecken, glaube ich, dass es so viele Leute begeistert.
Ja, das stimmt schon.
Also die Grafik ist es nicht, würde ich jetzt sagen.
Ja gut, das ist halt typisch
für Disney. Weil das ist halt das, was ich gesehen habe. Und da habe ich mir auch so gedacht, das ist also Frozen. Interesting.
Lassen wir los, Richard. Und lassen wir diese Folge endlich frei.
Na, ich habe noch ein bisschen was. Eben noch was zu den Büchern.
Ja.
Eben noch was zu den Büchern. Der letzten Folge, die ich gemacht habe, 451. Zwei Dinge habe ich ja zu Beginn der darauffolgenden Folge schon erwähnt, nämlich, dass ich die Osmanen erwähnt habe, die aber nicht die Osmanen waren, die in Al-Kahira eingefallen sind, sondern es waren wahrscheinlich die Seldschuken. Da habe ich dann auch noch genauer nachgelesen und habe auch gelesen, dass es eventuell nicht einmal die Seldschuken waren, die dort die Bücher zerstört haben, sondern es könnten auch quasi Soldaten gewesen sein, eigene Soldaten dort, die aufgrund einer Dürre dann nicht richtig bezahlt worden sind und die dann dort geplündert haben, dass diese Bibliotheken zerstört werden. Die Hethiter habe ich auch erwähnt, wo ich eben in der Folge nicht erwähnt habe, dass ihr eigentliches Kernland Anatolien war, sei hier noch einmal betont. Und natürlich sind, nachdem ich diese Folge gemacht habe, viele Hinweise zu anderen Bücherverbrennungen und Zerstörungen reinkommen, die nicht mit in die Folge genommen habe, weil das den Rahmen gesprengt hat. Die werde ich jetzt auch nicht alle aufzählen. Über zwei Dinge würde ich aber noch gern sprechen, die in diesem Kontext relevant sind. Susanne hat mich nämlich auf Folgendes hingewiesen. Sie schreibt, im Herbst 2004 brannte das historische Gebäude der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Das Feuer zerstörte 50.000 Bücher der historischen Sammlung, über 100.000 erlitten schwere Schäden. Gibt auch ein YouTube-Video dazu. Sie schreibt, ich habe lange in Weimar gelebt und den Prozess des Wiederaufbaus zur Bibliothek und vor allem die unermüdliche Arbeit der Bergung, Identifikation, Dokumentation und Restaurierung der schier unermesslichen Menge an Überresten von Büchern verfolgt. Dass es Restauratoren und Restauratorinnen gibt, die seit nunmehr 20 Jahren ihr Arbeitsleben der Rettung und dem Erhalt von 1,5 Millionen Blatt an Überresten historischer Bücher verschrieben haben, fasziniert mich. Es wurden neue wegweisende Restaurierungsverfahren entwickelt und Bücher, die durch den Brand als verloren galten, konnten zumindest in Teilen erhalten und gesichert werden. Diese Erfahrungen fließen auch in die Ausbildung angehender Restauratoren und Restauratorinnen ein. Außerdem haben sie zu einem besseren Austausch zwischen Bibliotheken und zur Entwicklung wirksamerer Kulturgutschutzpläne beigetragen. Faszinierend, oder?
Ja, absolut. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern.
Da wird seit 20 Jahren wird versucht, anhand der Asche, anhand dieser Aschebücher, das zu rekonstruieren.
Ja, ist echt faszinierend, ja.
Wer mehr darüber wissen will, Susanne, war auch so nett, einige Links zu dem Thema mitzuschicken, die packe ich auch dann in die Shownotes. Und einen anderen Aspekt würde ich auch noch gerne erwähnen, und zwar digitale Bücher. Da habe ich auch einige Hinweise gekriegt von Hörerinnen und Hörern, dass natürlich heutzutage Bücherverbrennungen einen ganz anderen Stellenwert haben, weil wir vor allem auch viele Bücher schon digitalisiert haben. Aber das birgt natürlich auch Probleme. Ja. Zum Beispiel so Dinge wie Digital Rights Management, das dafür sorgt, dass man es unterbinden sollte, dass Bücher unrechtmäßig kopiert und weitergegeben werden. Das gibt natürlich diversen Plattformen, hier vor allem auch Amazon, die Möglichkeit, über diese Bücher zu verfügen, wie sie wollen. Ich meine, es gibt ein recht plakatives Beispiel aus dem Jahr 2009, das in sich so ein bisschen absurd ist, weil es 1984 betroffen hat, also das Buch.
Ja.
Und digitale Versionen dieses Buchs sind von Kindlen, also den E-Book-Lesegeräten von Amazon, gelöscht worden, als sich herausgestellt hat, dass der Verlag, der diese Ausgabe auf Amazon hochgeladen hat, zum Verkauf bereitgestellt hat, dass die Rechte dafür nicht gehabt haben. Ist dann natürlich so, ja, natürlich dürfen die es nicht verkaufen, aber der Punkt war, dass Amazon in der Lage war, dieses Buch quasi von den Geräten der Leute zu löschen und ihnen dann halt einfach das Geld zurückzuerstatten. Das ist in sich halt schon ein Zeichen dafür, dass es problematisch sein kann, wer dann tatsächlich, wenn große Player dann die Hand auf sowas haben. Ja, ich zum Beispiel verwende deswegen auch E-Book-Reader, wo ich einfach EPUBs raufladen kann, die dann auf diesem Gerät sind und nicht von irgendeiner zentralen Stelle gelöscht werden können.
Ja.
Aber natürlich ist es dann immer so ein bisschen ein Tausch zwischen, wie umständlich ist was oder wie einfach ist was, und gehe dann halt das Risiko ein, dass dieses Buch, das ich gekauft habe, am nächsten Tag weg sein könnte, rein theoretisch.
Ja. Ja, es ist wirklich ein Drama auch manchmal mit diesen DRM-geschützten Büchern. Dann kann man sie nur mit bestimmten Programmen öffnen. Dann will man sie aber eigentlich, also ich hätte sie ja lieber mobil gelesen, dann will man aber Sachen rauskopieren und dann geht das wieder nicht. Und das ist, also es ist oft wirklich so ein totaler Hassel.
Ja, ich meine, es gibt ja Wege, dann das zu umgehen, aber die bewegen sich dann halt dann auch immer in einem legalen Graubereich.
Genau, ja.
Und das ist natürlich auch nicht ideal. oder selber bewegt man sich dann in einem legalen Graubereich, obwohl es dann einfach nur darum geht, dass man halt ein Buch, das man gekauft hat, auf allen Geräten, die man zur Verfügung hat, auch lesen kann.
Ja, genau. Und halt auch auf die Art und Weise, wie ich es gerne lesen will. Also ja. Es ist...
Ich habe zum Beispiel sehr, sehr, sehr selten ist es so, dass es ein Buch digital tatsächlich nur über Kindle gibt und dann kaufe ich mir das so, weil ich es halt für die Vorbereitung einer Folge brauche. Und da bin ich zum Beispiel auch drauf gekommen, dass dieses System nur eine limitierte Menge an Markierungen unterstützt. Ja. Mhm. Wahrscheinlich auch, um zu umgehen, dass man nicht einfach das gesamte Buch markiert und dann quasi rauskopiert.
Ja.
Was aber halt bei mir, und ich streiche mal, wenn ich zur Folgenvorbereitung mache, da streiche ich ziemlich viel an. Und wenn es dann plötzlich heißt, ja, ich kann nicht mehr anstreichen, dann denke ich auch so, ja gut, das ist auch nicht im Sinn der Sache, oder?
Ja.
Gut, also das noch zu den Büchern und ein Feedback zu den Büchern ist, jetzt während dieser Aufnahme reinkommen, wo ich gedacht habe, das sollte ich noch erwähnen, Arne schickt uns nämlich ein Mail aus Dresden und der schreibt, dass in der SLUB Dresden, also der Bibliothek, dort gerade eine Wanderausstellung Verbrannte Orte, Bücherverbrennung 1933 in Deutschland ausgestellt wird. Und da wird aktueller Stand des zugehörigen Citizen Science Projects oder Projekts präsentiert. Also ja auch eben mit der Dokumentation der Orte in Deutschland, an denen 1933 Bücherverbrennungen stattgefunden haben, beschäftigt. Und er sagt auch, dass ich in dieser Folge ja auch diese Maya-Kodizes angesprochen habe, von denen nur noch 4 existieren. Und er schreibt, dass seines Wissens nach der einzige öffentliche, zugängliche Maya-Kodex auch in der SLUB Dresden in einer Dauerausstellung präsentiert wird.
Ja, ja.
Also wer sich das anschauen will, diese ganzen Ausstellungen sind auch kostenfrei.
Sehr gut.
Die Links dazu packe ich natürlich wieder in die Shownotes. Gut, ich glaube, dann sind wir durch mit dem Folgenfeedback, oder? Dann bleibt ja nur noch eine Rubrik über, die wir auch immer ans Ende dieser Feedback-Folgen packen. Und zwar der Podcast des Monats, wo jeder von uns einen Podcast vorstellt, den wir ein bisschen unter die Leute bringen wollen.
Genau, dann warte mal, wir haben ja sogar einen Jingle dafür. Magst du anfangen, Richard, oder soll ich?
Ja, ich fange an. Dani, wir haben in diesem Podcast ja schon einige Male über Porzellan gesprochen oder einmal vor allem über Porzellan gesprochen in einer Frühfolge. Ich frage dich, Dani, wie wär's mit einer Porzellanfuhre? Ja, einer richtigen Porzellanfuhre. Mein Podcast des Monats ist nämlich einer, der heißt Porzellanfuhre. Und Anna, Lena und Willi, die erzählen in diesem Podcast alle 2 Wochen eine Geschichte aus der Geschichte, wenn man so will. Aber es ist vor allem Fokus auf österreichische Geschichte. Also es ist ein österreichischer Podcast. Die Themen haben auch überwiegend einen Österreich-Bezug, aber nicht immer. Also sie haben zum Beispiel auch eine Folge über Tätowierungen gemacht. Diese Folge hat nicht nur mit Österreich zu tun. Grundsätzlich decken sie aber viel ab, was so vor allem auch so die österreichische Geschichte des 19. Jahrhunderts angeht. Es geht viel über Königshäuser und Adlige, aber immer mit so einem eigenen Zugang. Als Quellen verwenden sie auch oft österreichische Tageszeitungen zum Beispiel. Sie machen auch Ausflüge an die Orte, über die sie sprechen.
Mhm.
Und im April haben sie auch gerade ihr einjähriges Bestehen gefeiert.
Sehr gut.
Also Gratulation dazu. Wer so mehr vor allem über das Österreich des 19. Jahrhunderts lernen will, für den ist dieser Podcast sicherlich ein kleines Juwel.
Sehr gut, da muss ich mal reinhören.
Mhm.
Kannte ich noch nicht.
Sehr gut. Haben wir auch in unserer Geschichtspodcast-Liste auf unserer Website.
Mein Podcast des Monats, Richard, den kennst du schon.
Aha.
In dem warst du nämlich auch schon zu Gast. Nämlich Quarks Science Cops, habe ich mir gedacht, wäre doch mal was als Podcast des Monats. Und zwar Quarks Science Cops ist ein Podcast, den Max und Jonathan machen. Und die kümmert sich da um unwissenschaftlichen Unfug. Und die haben momentan keine Zeit, diesen Podcast selber zu machen. Und deshalb haben sie Aushilfscops eingeladen, sich um Fälle zu kümmern. Und wir haben einen Fall übernommen, nämlich den Fall Aderlass. Wir sind in dieser Folge zu Gast und sprechen, also naja, wir hosten eigentlich diese Folge und sprechen da über die Geschichte des Aderlasses als eine der ältesten medizinischen Behandlungsmethoden der Welt und der Frage, was kann der heute noch?
Ja.
Genau, den Link packen wir in die Shownotes und im Moment sind eben Aushilfscops am Werk. Nikolas und Reinhard von Methodisch Inkorrekt waren auch schon da Die aktuelle Folge ist mit Dr. Watson und dem Ralf von der Maus.
Ich glaube, da sind wir auch in guter Gesellschaft. In sehr guter Gesellschaft.
Genau. Also das ist mein Podcast des Monats. Und dann würde ich sagen, Richard.
Bereiten wir diese Folge jetzt ein Ende.
Gibt es noch hausmeisterliche Themen, die wir ansprechen wollten?
Ich glaube, na, die wichtigen Dinge haben wir besprochen. Unsere Pläne für Paris-Brest-Paris, etwas näher liegend zeitlich auch unser Auftritt beim Here & Now Festival im August.
Jawohl.
Ja, ich würde sagen, machen wir jetzt das, was wir immer machen, am Ende einer Folge und geben das letzte Wort einer ganz bestimmten Person.
Nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.